Und das kann sehr vielfältig sein. Häufig sind das eben technische Probleme, für die es innovative neue Lösungen geben soll. Und in unserem Fall waren das Herausforderungen, die wir als Wohlfahrtsverband sehen, wo wir glauben, dass die mithilfe von Technologie, aber eben nicht ausschließlich, dass es da eben coole neue Lösungen für geben kann.
Herzlich willkommen mal wieder zu einem Idee-Quadrat-Podcast. Seit langem keinen mehr aufgezeichnet, obwohl ich es mir immer wieder vornehme. Und tatsächlich jetzt auch mit Matthias Schuck einen etwas längeren Vorlauf, den wir gehabt haben, mit Verschiebungen vor allen Dingen von meiner Seite aus. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dich trotzdem nochmal drauf eingelassen hast, den Podcast hier aufzunehmen. Genau, und ich freue mich, dass du da bist, Matthias, und vielleicht einfach mal von deiner Seite zum Einstieg. Wer bist du eigentlich und warum bist du hier?
Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Für die Zuhörenden, die mich jetzt nicht sehen können, Matthias Schuck, mein Name, vom AWO-Bundesverband. Ich leite da ein Projekt zum Thema digitale Teilhabe und würde mit dir gerne über den AWO Social Hackathon reden, den wir im November durchgeführt haben, weil ich glaube, das war eine tolle Veranstaltung, um Innovationen nach vorne zu bringen in der Wohlfahrt, aber auch um mehr auf unsere Zielgruppen zu schauen.
Ja, cool, sehr gerne. Also November 2023 Social Hackathon. Wir haben erst kurz darüber überlegt, wie spricht man es denn jetzt richtig aus, ja? Hackathon, und wir haben uns dann aber darauf geeinigt, dass wir dann doch das Einfache nehmen, also Social Hackathon, den ihr durchgeführt habt im November. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Warum Hackathon? Was war so ein bisschen der Hintergrund dafür, wie sich das Projekt entwickelt hat dahin?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Wie das häufig bei so guten Ideen ist, entstehen die parallel an mehreren Orten. Zum einen, ich habe ja eben gesagt, ich leite ein Projekt. Das ist ein 5-jähriges Modellprojekt, gefördert von der Aktion Mensch Stiftung, wo wir Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Armutserfahrungen, die den Weg in die digitale Welt erleichtern wollen. Ne? Also knapp 7% der Menschen in Deutschland sind digital ausgeschlossen. Das betrifft eben gerade viele Menschen aus vulnerablen Zielgruppen. Und da wollen wir als Wohlfahrtsverband Wege finden, die Lebensrealität von diesen Menschen durch digitale Technologien zu erleichtern, digitale Kompetenzen zu vermitteln, aber auch vulnerable Zielgruppen in Digitalpolitik und in Digitalisierungsprozessen mehr mitzudenken. Und da war der Hackathon ein wichtiger Schritt in die Richtung, um einerseits Ideen, die wir in unserem Projekt haben, weiterzudenken, aber auch um Entwicklerinnen, um Studierende mit reinzuholen und denen dann aber auch die Perspektive unserer Zielgruppen näher zu bringen, ne? Und dadurch die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Armutserfahrung eben hoffentlich auch in der Zukunft mehr in Entwicklungsprozesse, in Innovationen mitgedacht zu bekommen. Das ist der eine Strang. Und der andere, die AWO hat eine Digitalisierungs- und Innovationscommunity, wo Menschen sich zusammenfinden, die diese Themen beackern und die eben Lust darauf haben, Veränderungen positiv zu gestalten, die gerne Wissen miteinander teilen. Und ein Kollege hatte Erfahrung mit einem Hackathon gesammelt, hat das auf einem Barcamp ganz begeistert erzählt. Und dann sind viele Menschen, die sich in dieser Community engagieren, haben gesagt, ja, das ist super cool, wir wollen es auch. Wir wollen dieses Format einerseits für die AWO ausprobieren, wir wollen es aber auch sozial branden. Ein Hackathon, das kommt ja eigentlich aus der Digitalwirtschaft. Das ist ein Format, was vor allen Dingen große Digitalfirmen benutzen, um Fachkräfte anzulocken, um sich interessant zu machen. Und wir wollten das Format aber eben auch benutzen, um Lösungen für soziale Herausforderungen zu finden.
Ja, danke. Du bist in der digitalen Welt angekommen sozusagen, ist ja dein Job dabei. Du hast oder benutzt sozusagen in dem Kontext Begriffe, die vielleicht kurz erläuterungsbedürftig sind. Barcamp, ja, also mir ist es sehr bewusst, ich moderiere selber extrem gerne Barcamps. Vielleicht aus deiner Perspektive ein, zwei Worte dazu und dann nochmal in dieses Hackathon-Ding reinzugehen. Was ist denn das genau?
Sehr gerne. Barcamp ist ein Veranstaltungsformat, nennt sich eigentlich die Unkonferenz. Menschen kommen zusammen, ohne dass es vorher ein festes RAM-Programm mit Sprecherinnen gibt, sondern das findet sich auf dieser Veranstaltung. Jeder, der dahin geht, ist gleichzeitig auch jemand, der was beitragen kann, wenn er oder sie möchte. Und so, ja, so tauscht man sich eben aus, so entstehen während eines solchen Camps unterschiedliche Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Und das ist ein wunderbares Format, um Menschen zusammenzubringen, um Wissen zu teilen und um das eben auch so, ja, sehr agil zu gestalten. Zum Hackathon, ja, nochmal so ein bisschen mehr Details. Normalerweise.
Wie läuft das ab? So, ja, also so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Okay, was passiert denn da?
Normalerweise gibt der Veranstalter oder die Organisation, die das ausrichtet, konkrete Problemlagen, sogenannte Challenges, an die Teilnehmenden. Und die können sich dann für eine solche Challenge entscheiden. Dazu gibt es dann normalerweise auch noch zusätzliche Informationen oder Daten. Und in einer vordefinierten Zeit sollen dann die Teilnehmenden idealerweise in interdisziplinären Teams Lösungsansätze für diese Probleme entwickeln. Mhm. Und das kann sehr vielfältig sein. Häufig sind das eben technische Probleme, für die es innovative neue Lösungen geben soll. Und in unserem Fall waren das Herausforderungen, die wir als Wohlfahrtsverband sehen, wo wir glauben, dass die mithilfe von Technologie, aber eben nicht ausschließlich, dass es da eben coole neue Lösungen für geben kann.
Welche Herausforderungen? Liegt natürlich auf der Hand, die Frage.
Natürlich. Wir haben uns drei Themenbereiche ausgesucht, in denen wir insgesamt 6 verschiedene Herausforderungen definiert haben. Ich rede immer von wir, vielleicht muss ich auch das nochmal erklären. AWO ist ja ein bekannter Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt, dafür steht AWO. Und in dem Fall haben das mehrere Gliederungen der AWO, also mehrere Verbände innerhalb der AWO durchgeführt. Das waren Bezirksverbände aus den Regionen Mittelrhein, Niederrhein, westliches Westfalen, Württemberg und der Bundesverband.
Okay, also sozusagen wirklich auch dann nicht international, sondern national, also nicht nur aus dem Bundesverband raus, sondern im Grunde genommen die einzelnen Verbände mitgenommen. Ja.
Genau, wir haben das bundesweit beworben. Das war eine Veranstaltung, die schon einen größeren Charakter hatte. Und gerade auch diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gliederungen der AWO ist auch was, worauf wir jetzt im Nachhinein sehr stolz sind, aber dazu später mehr. Die Themenbereiche, danach hast du gefragt, und den Ablauf, genau. Wir haben in 3 Themenfeldern uns Challenges gesucht. Einerseits war der Bereich Nachhaltigkeit natürlich, also es ist ein brennendes Thema in der Wohlfahrt, deswegen war eine Herausforderung, wie wir den CO2-Fußabdruck in unseren Einrichtungen messen und reduzieren können, wie man da auch Mitarbeiterinnen motiviert, entsprechende Reduzierungsmaßnahmen vorzunehmen. Und wir haben mit einer weiteren Challenge die digitale Medienbildung in der Kita, um eben nachhaltig Digitalisierungsbildung zu betreiben, uns angeschaut und Studierende da gebeten, uns coole neue Lösungen zu entwickeln. Die Arbeitswelt war ein zweiter Themenschwerpunkt. Da ging es vor allen Dingen um flexibleres Arbeiten, um neue Arbeitskonzepte, New Work Modelle. Das ist ja auch was, wo es dann da im Podcast häufiger drum geht. Ja, wie wir da neue Konzepte in Einrichtungen der Wohlfahrt reinbekommen. Wohlfahrt, da spricht man ja ganz gerne von der Metapher des langsamen großen Tankers. Da braucht es immer ein bisschen, um innovative Konzepte auch in die Umsetzung zu kriegen. Und da haben wir eben die Studierenden gebeten, uns Lösungen für zu entwickeln oder zumindest Prototypen dafür. Ganze Lösungen kriegt man ja in der kurzen Zeit nicht hin. Der dritte Themenbereich ist Inklusion und Integration gewesen. Da haben wir uns einmal das Onboarding in der Pflege, gerade im interkulturellen Bereich, angeguckt. Wie kriegt man also Menschen mit Migrationshintergrund leichter in das Berufsfeld integriert? Und die Frage, wie wir digitale Barrieren leichter melden können. Wie kommen also die Informationen, dass jemand im Internet auf eine Barriere gestoßen ist und eben eine Seite nicht ordentlich besuchen konnte, auch an die Anbieterin ran?
Okay, ja, spannende Themen natürlich, irgendwie die dann eben auch in eurem Kontext sozusagen dann eine große Rolle spielen dazu. Da hätte ich Fragen dazu, aber die würde ich auch nochmal sozusagen eins weiter nach hinten stellen. Und erstmal nochmal, ja, Teilnehmer, du hast gesagt, okay, Studierende, ihr habt Studierende gefragt, wie hat sich das entwickelt? So, also habt ihr gesagt, ja, okay, komm, wir kennen ein paar Leute, die fragen wir, oder wir kennen Hochschulen und fragen da an, und über wie viele Teilnehmer und so weiter sprechen wir in dem Kontext?
Wir haben uns bei der Konzeption der Veranstaltung darauf verständigt, vor allen Dingen Studierende anzusprechen, und sind dann über Hochschulen gegangen, um an Studierende ranzukommen. Mhm. Ja, und die Idee, gerade an Studierende ranzugehen, war einerseits, wollten wir eine neue Zielgruppe für uns als Wohlfahrtsverband mit einer Veranstaltung adressieren und gucken, dass wir eben gerade auch für Studierende, für die wir sonst relativ wenig Angebote haben, für die interessant werden, aber auch natürlich, um junge Menschen für ein Engagement, für auch vielleicht einen Beruf in der Sozialwirtschaft zu begeistern. Mhm. Aber natürlich ging es uns auch darum, coole neue Ideen entwickelt zu bekommen. Und da haben wir uns eben erhofft, dass junge Menschen vielleicht ohne das übliche Brett vor dem Kopf auf Probleme gucken und dadurch zu Lösungen kommen, die wir vielleicht gar nicht mehr sehen, weil wir eben schon so in gewissen Denkmustern drin sind, mhm, in der Wohlfahrt.
Okay, und Teilnehmeranzahl, also da die, also erstmal war es eine digitale Veranstaltung, wenn ich euch richtig verfolgt habe in dem. Es gibt eine schöne Zusammenfassung auch bei YouTube, die stelle ich dann auch gerne in die Shownotes rein. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, digitale Veranstaltung, also gar nicht analog irgendwo vor Ort, und über wie viele Teilnehmer sprechen wir?
Wir sprechen über insgesamt 45 Studierende, die daran teilgenommen mhm. haben. Es haben aber insgesamt über 200 Menschen diese Veranstaltung besucht.
Ja, okay.
Und daran sieht man, wir haben jede Menge Partner eingebunden und es haben wahnsinnig viele Menschen aus der AWO sich an dieser Veranstaltung beteiligt. Mhm. Also wir haben die Studierenden da nicht alleine auf die Probleme rennen lassen, sondern haben ihnen mit Coaches, mit Mentoren, mit ganz vielen Vorträgen und Workshops jede Menge Begleitung gegeben, jede Menge Anleitung gegeben, um eben möglichst gute Lösungen entwickeln zu können und um da eben fachlich auch nicht alleine zu sein. Mhm. Und durch die Kooperationen, die wir für diese Veranstaltung eingegangen sind mit Hochschulen, haben eben zum Teil Hochschulprofessorinnen oder Dozentinnen an der Veranstaltung teilgenommen. Und wir wissen von einer Hochschule, die diesen Hackathon sogar zu dem Inhalt eines Seminars gemacht hat.
Ja, okay.
Also da haben Studierende als Studienleistung diesen Hackathon besucht und konnten dann ihre Lösung quasi auch gleichzeitig für ihr Studium verwenden, um ECTS-Punkte zu bekommen.
Ja, Credit Points dafür, genau. So irgendwie, die sie dann halt irgendwie mitgenommen haben dazu. Ja, spannend. Lösungen. Also das ist ja so natürlich das, was man sich im Nachgang fragt dazu, okay, nette Veranstaltung, ja, so irgendwie, die da ist. Auch diese Verbindung, Vernetzung der einzelnen, ja, Verbände mit dem Bundesverband, Zusammenarbeit zu gestalten und so weiter. Was kam denn dabei raus? Also, ja, so wenn man quasi den Aufwand nimmt, also es war mit Sicherheit ein Aufwand, so wenn du erzählst dabei, ist das, klingt das nicht nach mal eben so, sondern halt tatsächlich nach Vorbereitung und allem drum und dran. Und dann natürlich die Frage, ja, und Ergebnisse? Also gibt es Dinge, die, oder kannst du ein paar irgendwie vielleicht vorstellen?
Auf jeden Fall. Ich habe auf eine Frage von dir eben nicht geantwortet. Und zwar,
okay.
Ja, es war eine digitale Veranstaltung.
Ja, okay, stimmt, genau. Ja, Entschuldigung, ich bin dann immer auch ein bisschen sofort weiter.
Genau, wir haben das digital durchgeführt, hatten aber natürlich hier in Berlin ein Studio, mhm. wo wir das aufgenommen haben. Das heißt, es war nun dadurch, dass man eben so die Präsenz und die digitale Welt zusammendenken musste, doch eine ziemliche Herausforderung in der Vorbereitung. Aber du wolltest was zu den Lösungen wissen. Und da habe ich ja gerade schon mehrfach gesagt, da ist jede Menge cooles Zeug bei rumgekommen. Also wir sind sehr, sehr begeistert gewesen von der Kreativität und dem Engagement, das die Studierenden da an den Tag gelegt haben. Um mal ein paar Beispiele rauszugreifen. Ein Team hat einen appgestützten Sensor entwickelt, um CO2-Daten in Einrichtungen zu messen.
Mhm.
Und der sollte das dann eben auch in Echtzeit übertragen können in eine Cloud-Lösung, wo man dann eben sieht, wie sind CO2-Einsparungen in dieser Einrichtung? Klappt das überhaupt? Gewonnen hat die Veranstaltung das Konzept Phony, ein analoges Karteikartensystem für die digitale Medienbildung. Und die Studierenden haben nicht nur einen wahnsinnig guten Pitch abgegeben, sondern sich auch was unheimlich Gutes und sehr praktisch Anwendbares überlegt. Also ein analoger Karteikasten klingt erstmal nicht besonders innovativ, passt aber wunderbar in den stressigen Arbeitsalltag von Kita-ErzieherInnen. Mhm. Und was sich die Studierenden überlegt haben, ist, auf diesen Karteikarten ist jeweils eine Methode erklärt, wie man digitale Medienbildung einem Kind im Kita-Alter vermitteln kann. Und halt so knapp, dass selbst im stressigen Alltag man schnell gucken kann, ist das gerade was passt, worauf ich Lust habe. Und wenn ja, dann gibt es eben auf der Karte grundlegende Infos zur Methode und eventuell noch einen Link oder QR-Code, um eben mehr zu erfahren. Mhm. Und das fanden wir ziemlich gut und haben da eben auch die fachliche Rückmeldung von Kolleginnen aus dem Bereich bekommen, dass das was ist, was gebraucht wird, wo sich Erzieherinnen drüber freuen würden. Und deswegen wollen wir an der Idee auf jeden Fall weiterbauen. Also bei diesem Hackathon sind ja nur Prototypen bei rumgekommen oder Konzepte. Die Veranstaltung hat knapp 48 Stunden gedauert. Da kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass sowas auch schon fertig da steht. Mhm. Aber die Studierenden gerade in dem Fall haben das Konzept schon sehr weit gedacht, haben erste Karten geschrieben. Das heißt, man hatte einen sehr guten Eindruck, wie das hinterher aussehen wird. Und ja, da gibt es jetzt in der AWO von mehreren Seiten sehr großes Interesse daran, das weiter zu verfolgen. Es gab Sponsoren der Veranstaltung und eine der Firmen, die das Ganze gesponsert hat, hat ebenfalls Interesse an der Weiterentwicklung. Wir sind da mit einem Startup-Inkubator in Gesprächen. Also wir wollen wirklich versuchen, dass die wirklich guten Ideen und die Ideen, wo die Studierenden auch Lust haben, dran weiterzuarbeiten, dass die eben jetzt auch eine Umsetzung erfahren. Und das ist so ein ganz wichtiges erstes Learning aus dieser Veranstaltung. Die eigentliche Arbeit beginnt erst danach. Also man bekommt super viele Ideen und muss dann eben schauen, was davon lässt sich gut umsetzen und wo findet man eben auch Akteure, die sich dazu bereit erklären.
Ja, spannend. Also mir gefällt sofort an der Idee sozusagen dieses die Realität mit einzubeziehen. Also im Grunde genommen hätte man ja auch, oh komm, wir machen irgendwie eine digitale Plattform, wo wir halt Methoden, Sammlung und so weiter halt irgendwie verorten, wo halt jede Erzieherin sagt sofort, nee, sorry, aber ich habe überhaupt gar keine Zeit, genau, irgendwie am Computer zu sitzen, irgendwelche Sachen zu lesen, deswegen das Ganze analog zu gestalten. Interessant, also dieser Punkt, okay, die eigentliche Arbeit beginnt danach, geht ja in Richtung auch Nachhaltigkeit der Ideen, die da sind. Ja, also wenn man Innovation begreift quasi als die Umsetzung von Ideen und nicht die Idee selber. Ja, also Ideen, glaube ich, haben wir viele, aber das Interessante wird dann ja, wenn es in die Umsetzung kommt. Gibt es da noch weitere Projekte, die weiter verfolgt werden? Also wo du sagen würdest, okay, da sind wir weiter dran, oder ist es erstmal nur dieses Gewinnerprojekt, was da ist?
Nee, es gibt mehrere Ideen, die jetzt weiterverfolgt werden. Das ist alles gerade im Fluss, deswegen kann ich da nicht ganz konkret zu sagen, welche Ideen das wird, weil wir gerade in Gesprächen mit den Studierenden sind.
Ja, okay.
Beziehungsweise, wie ich eben gesagt habe, auch mit anderen Akteuren, die wir damit ins Boot holen wollen und natürlich auch im Verband das so ein bisschen auskummeln müssen, welche Ideen an welcher Stelle weiterentwickelt werden. Aber zuletzt habe ich von einem knappen Dutzend Ideen gehört, wo das diskutiert wird. Bei nicht allen davon wird das funktionieren. Ja. Einige der Studierenden, ne, das ist ja im letzten November gewesen, sind ja jetzt vielleicht auch schon längst woanders. Das ist so. Aber da wird es einige der Ideen geben, die weiterentwickelt werden. Ne? Apps, die sich gerade, ne, im Bereich Arbeitswelt mit flexibleren Arbeitsmodellen oder dem leichteren Einspringen beschäftigen. Das ist was, wo wir ein Interesse daran haben, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Das sind so Dinge, wo ich mir sehr sicher bin, da wird man versuchen, dann weiterzuarbeiten.
Ja. Du hast gerade den Fachkräftemangel erwähnt. Also eine Frage, die mir etwas auf die ich so ein bisschen mit mir rumtrage, auch nach der Vorbereitung jetzt hierzu und dem Gespräch, was wir haben. Wenn ich in den Einrichtungen unterwegs bin und die Rahmenbedingungen anschaue, unter denen wir unterwegs sind, also Thema Fachkräftemangel ist das eine, wir haben Finanzierungsproblematiken, die dazukommen, also ja, klamme Kommunen, klamme Leistungsträger, die quasi Finanzierungsengpässe sehen, wir haben steigende Energiepreise, Dinge, die sozusagen die Sozialwirtschaft oder die Wohlfahrt belasten. Eine These von meiner Seite aus, die ich immer wieder so mit mir rumtrage, ist diese Fragestellung, wo, an welchen Stellen können wir denn weniger machen? Also könnte, also ich habe das unter dem Schlagwort der Exnovation, ja, also Innovation ist ja immer so, ah, neue Idee, irgendwas obendrauf und noch irgendwas obendrauf, und wenn ich dann in die Einrichtung reinschaue, denke ich immer so, boah, da passt gar nichts mehr obendrauf, also die sind ziemlich am Ende ihrer Belastungsgrenze, wenn nicht schon darüber hinaus. Also könnte man so eine Veranstaltung auch unter dieser Frage weniger machen? Also wo, an welchen Stellen haben wir nicht Geld-Einsparmöglichkeiten, sondern tatsächlich die Möglichkeit, Dinge vielleicht zurückzufahren. Könntest du dir sowas vorstellen oder ist das irgendwie denkbar so in die Richtung?
Ist ein total spannender Gedanke, weil du hast völlig recht, nur mit Innovationen werden wir die Probleme des Fachkräftemangels nicht gelöst kriegen.
Ja.
Ist im Sozialwesen schwierig, weil wenn Leute weniger machen, dann hat das ganz schnell den Effekt, dass bei den Klientinnen, bei unseren Kunden auch weniger ankommt. Aber natürlich hast du recht, es gibt sicherlich Prozesse, die man entschlacken kann. Es gibt jede Menge an bürokratischen Aufwand, den wir treiben, wo wir uns natürlich freuen würden, wenn es weniger wird. Und wie das überall so ist, gibt sicherlich auch Prozesse, die nicht ganz effizient sind, wo man vereinfachen könnte. Garantiert. Und da wäre so ein Format sicherlich spannend. Dann sollte man allerdings, glaube ich, nicht nur Studierende einladen, sondern auch gerade die Menschen, die es betrifft.
Ja, genau. Also ich denke da gerade nur so ein bisschen irgendwie drüber nach, in unserem Gespräch jetzt zu sagen, okay, könnte man ja theoretisch sogar einrichtungsintern machen. Also ja, sozusagen, was weiß ich, großer Träger so in dem Kontext, der sagt, okay, wir wollen auf eine andere Art und Weise mal überlegen, wo, an welchen Stellen haben wir denn in Anführungsstrichen Exnovationspotenzial, wenn man das so nennen will. Und dann im Grunde genommen nicht nur von der Leitungsebene ausgehen, zu sagen, ja, hier wird gestrichen und da wird gestrichen, sondern im Grunde genommen in der gemeinsamen Entwicklung Mitarbeitende, Klientinnen, die mit drin sind und klar, Führungskräfte. Interessant könnte an der Stelle natürlich dann auch noch sein, man nimmt halt tatsächlich noch mehr Leute von extern mit rein, also auch die Leistungsträger, also da eine Verbindung zu herzustellen. Das wäre aber in dem Konzept sozusagen, wäre das schon auch denkbar, oder? Also dass man so...
Kann ich mir super vorstellen, das in so einem Hackathon umzusetzen, weil man ja über diese Challenges auch konkrete Themenfelder vorgeben kann und somit vorher schon so ein bisschen sich Gedanken machen kann, in welche Richtung wollen wir gehen, und dann eben denjenigen, die es wirklich betrifft, die Möglichkeit gibt, da innovativ zu werden. Wir hatten schon überlegt, eine Folgeveranstaltung zu machen. Wir sind noch nicht genau sicher, wie die aussehen wird. Und das wäre jetzt ein schöner Impuls, den ich auf jeden Fall mal mitnehme. Vielleicht machen wir dann einen Hackathon genau dazu oder zumindest mal eine Challenge dazu.
Ja, also weil ich meine, wenn man sich die Entwicklung der Wohlfahrt über die letzten Jahrzehnte anschaut, dann hatten wir an den allermeisten Stellen immer nur mehr, ja, also mehr Angebote, mehr Mitarbeitende, in Anführungsstrichen dann auch einen Fachkräftemangel hausgemacht, ja, also sozusagen, ja, wenn ich mehr Angebot habe, brauche ich natürlich auch mehr Leute, und dann an der Stelle ja zu fragen, ja, okay, und jetzt haben wir halt demografischen Wandel und müssen da zurückfahren. Und in dem Kontext wäre natürlich auch, gerade wenn man sozusagen Verwaltungsprozesse und so weiter in den Blick nimmt oder Antragstellung und so weiter, das sind ja alles irgendwie riesige Sachen, rund um das Thema KI-Denklösungen. Ist das ein Thema bei euch, also in Richtung in dem Projekt digitale Teilhabe oder auch jetzt in dem Hackathon gewesen?
Also in dem Hackathon war es immer wieder Thema. Viele der Studierenden haben KI-Werkzeuge als einen Teil ihrer Lösungen begriffen, haben das also in ihre Ideen eingebaut. Denen war also das Potenzial schon sehr klar. Und in meinem Projekt ist es durchaus auch Thema, weil wir natürlich jetzt an einem Punkt sind, wo wo KIs in der breiten Bevölkerung angekommen sind und gerade auch Menschen mit Behinderung oder sonstigen Einschränkungen diese KIs super benutzen können, um Alltagserleichterungen zu spüren. Wenn jemand Probleme hat, längere Texte zu schreiben, dann ist die KI ja super da drin, aus ein paar Stichworten eben solche Texte zu produzieren oder Texte Korrektur zu lesen. Man kann sich mit diesen Tools ja sehr leicht auch neue Themen erschließen. Also es hilft beim Lernen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir dürfen aber, glaube ich, nicht den Fehler machen, darin einen Heilsbringer zu sehen. Es ist ein Werkzeug, es erleichtert ganz viel und es hat noch jede Menge Potenzial, was wir gerade in der Wohlfahrt nicht erschlossen haben. Das wird alles kommen, aber es ist halt auch nur ein Werkzeug von vielen. Mhm. Und wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir für Menschen arbeiten und Entscheidungen über das Schicksal von Menschen nicht von einer Maschine getroffen werden sollte, die mit zufälligen Daten aus dem Internet trainiert ist. Mhm. Das darf, glaube ich, nicht sein. Und dürfen eben auch nicht vergessen, dass diese Maschinen hoch intransparent sind. Mhm. Und nur da, wo Entscheidungen getroffen werden, muss ja nachvollziehbar sein, wie sind die getroffen worden. Mhm. Deswegen schaue ich mit vielerlei Gefühlen auf diese Entwicklung. Aber natürlich wollen wir uns damit beschäftigen und in Kürze habe ich einen Vortrag dazu organisiert in meinem Projekt. Casey Guerre, eine Expertin für digitale Barrierefreiheit, eingeladen, die uns einmal erklärt, wie das Verhältnis von digitaler Barrierefreiheit und künstlichen Intelligenzen ist.
Den Namen von der Dame schickst du mir gleich bestimmt zu, sodass ich den auch mal in die Shownotes verlinken kann.
Das mache ich gerne, genau. Und danke. Die Hinweise auf den Vortrag auch.
Aha, super, gerne.
Dann kommt das alles in die Shownotes. Sehr gerne.
Ja. Apropos sozusagen in diesem Thema zu bleiben, also du hast die Herausforderungen der Nutzung digitaler Möglichkeiten, weil also das ist ja nicht nur KI, sondern eben auch selbst digitale Basics sozusagen, ja, Nutzung von Internet, Nutzung von Social Media Plattformen und so weiter, eben der Herausforderung bezogen auf viele von unseren Klientinnen, von den Menschen sozusagen, mit denen oder für die soziale Arbeit oder die die Wohlfahrt sozusagen Verantwortung trägt oder für die irgendwie da ist, dargelegt. Wie sah das denn mit dem Hackathon selber aus? Also ja, sozusagen Teilhabe zu ermöglichen über so ein, sagen wir mal, doch auf den ersten Blick zumindest relativ komplexe Veranstaltung, die da ist. Wurden Menschen mit Behinderung beteiligt? War es irgendwie inklusiv sozusagen die Veranstaltung oder wie würdest du das sehen?
Wir haben uns schon sehr bemüht, ein inklusives Event zu machen, also den Hackathon so inklusiv zu gestalten, wie uns das möglich war. Und ich glaube, das ist uns auch zum großen Teil gelungen. Aber man muss natürlich dazu sagen, nicht komplett. Ne? Also auch da sind wir auf einem Weg und sehen da durchaus noch Ausbaupotenzial. Um auf deine Fragen konkret zu antworten, sind Menschen mit Behinderung eingebunden worden? Ja, wir hatten sowohl in der, also wir hatten in der Jury einen Menschen mit Behinderung, wir hatten in der Vorbereitung jemanden, der uns beraten hat mit Behinderung. Und wir hatten auch Menschen mit Behinderung, die teilgenommen haben an dieser Veranstaltung. Wir haben Gebärdendolmetschende eingebunden, wir hatten DJs mit Behinderung beziehungsweise aus inklusiven Projekten heraus, die Musik gemacht haben und Menschen mit Behinderung aus meinem Projekt, die ich super gerne auch beteiligt hätten, die aber aufgrund von Lernbehinderung, für die das eben doch so hochschwellig gewesen wäre, die haben uns mit einer Videobotschaft versorgt. Ja, okay. Also die haben uns ihre Sicht auf digitale Barrierefreiheit dargelegt und das war einer der Momente, wo ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe während der Veranstaltung, weil die sich unheimlich Mühe gegeben haben und die Grundzüge der Barrierefreiheit so gut erklärt haben, einfach nur aus ihrer eigenen Bedarfslage heraus, dass man, dass damit eigentlich fast alles gesagt war. Und das war ein richtig schöner Moment. Aber ich hätte mich halt auch gefreut, sie wirklich aktiv einzubinden und nicht nur über eine Videobotschaft. Ich hoffe, mit einer weiteren Veranstaltung wird uns das gelingen. Ich habe eben über Ausbaupotenzial geredet. Wir hatten viele internationale Studierende dabei. Wir haben uns bemüht, deswegen alle Informationen über ein Mehrkanalprinzip anzubieten, haben es aber nicht geschafft, alles auch zu übersetzen. Das ist hinterher so ein bisschen kritisiert worden. Und wir hatten Untertitel versprochen, die gab es auch in den Workshops und Vorträgen, aber die haben im Stream nicht funktioniert. Ja. War ein technisches Problem, sowas gehört zu so einer Veranstaltung dazu, aber das sind dann Dinge, die man beim nächsten Mal halt besser macht. Und das ist vielleicht auch noch so ein Learning, ich bin ja immer ein Fan davon, Learnings weiterzugeben. Wenn ihr eine digitale oder hybride Veranstaltung macht, bitte testet vorher jede Kleinigkeit und zwar rechtzeitig vorher. Ich habe das mit den Untertiteln nicht gemacht und das war blöd.
Ein Learning fürs nächste Mal und dann eben auch Learning für die anderen dabei. Aber ich finde es schon alleine, du machst das Projekt digitale Teilhabe bei der AWO, also alles andere wäre verwunderlich gewesen sozusagen, wenn du anders herangegangen wärst. Aber ich erlebe das halt in den Einrichtungen dann tatsächlich noch. Ich hatte jetzt gerade eine eine Veranstaltung, wo ich einfach so ein, ja, es ging auch so ein bisschen um Zukunft und auch das Thema Lernen und so weiter und habe dann eine Methode quasi genutzt, wo ich Mini-Interviews aus der Zukunft gemacht habe mit den Teilnehmern, die vor Ort waren, Führungskräfte, Runde, die da war und dann eben auch unterschiedliche Perspektiven rein und eine Perspektive waren dann natürlich auch die BewohnerInnen und alleine aus diesem kleinen Rollenspiel heraus sozusagen auf einmal so diese Erkenntnis, ah ja, da müssen wir viel mehr sozusagen diese Menschen mit reinbringen. Das, was du natürlich sozusagen aus erster Hand berichtest, so diese Perspektive allein, okay, da ist ein Potenzial da, da ist Lernmöglichkeiten für uns in Anführungsstrichen normale, was auch immer normal ist, von den Menschen mit Behinderung, ja, so in dem Kontext. Und diese Perspektive, diesen Perspektivwechsel, ja, finde ich immer hochgradig spannend. Ich habe das auch nur so als kurze Story noch bei einer Veranstaltung auch mit vielen Menschen mit Behinderung, die dabei waren, sollte ich einen Vortrag halten. Und dann war auch, bevor ich angefangen habe, also ich bin auf die Bühne und halt irgendwie meinen Schnickschnack-Technik eingerichtet und bevor war die Hand oben, ja, kannst du das auch auf leichter Sprache? Und man steht sofort da so, ja, wow, alles klar. Also da hätte ich mir ja quasi irgendwie, oder da das war dann an der Stelle nicht ganz einfach. Es hat dann, glaube ich, relativ gut funktioniert, aber halt wirklich so dieses Umdenken dabei, ja, okay, da sind auch andere Perspektiven, die damit reinkommen. Ja.
Es stimmt, da war jetzt unsere Veranstaltung halt, hatte eine gewisse Hochschwelligkeit, sage ich mal. Ne? Also die war nicht für jeden, für jede interessant. Und ich glaube, man kriegt nicht immer alle Interessen unter einen Hut und dann bedarf es halt im Zweifelsfall auch nochmal anderer Formate, um andere Menschen abzuholen. Im Projekt haben wir das gemacht mit kleinen Design Thinking Workshops an den Projektstandorten, wo eben auch konkret Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Armutserfahrung mit dabei waren. Die waren dann halt
auch ja, an der kleiner. Stelle kurzer Break, Design Thinking für die Leute, die sozusagen da irgendwie Mini-Erklärung von deiner Seite aus.
Danke dir. Sorry, ich benutze viel zu viel.
Nee, ich meine, ist ja total normal. Nur an der Stelle sieht man ja sozusagen, und wenn ich unterwegs bin, dann sage ich auch mal, ja, und dann könnte man doch ein Barcamp veranstalten und sofort gehen die Hände hoch, ne, was ist das denn? Ja, so. Und ja, so dieses Abholen da drin.
Gerne. Design Thinking ist eine Methode, die auch ursprünglich aus der Softwareentwicklung kommt, die Zielgruppen mit einbeziehen soll. Und zwar in ja möglichst jeden Entwicklungsschritt, die sehr agil funktioniert. Man sucht sich ein Problem, versetzt sich in die Zielgruppe oder beteiligt die Zielgruppe idealerweise schon und baut dann einen Prototypen, testet den mit der Zielgruppe, fängt an weiterzuentwickeln, testet wieder, verwirft, entwickelt weiter und durch diese Iterationen, das dauernde Einbinden von Zielgruppe, schafft man es eben, dass Produkte auch nah an der Lebensrealität von Menschen entstehen.
Und, ja, genau. Da wird es deutlich, ja, sozusagen. Also wir entwickeln nicht aus einer Expertenlogik sozusagen für irgendjemanden irgendwas, was der doch ganz bestimmt braucht, unbedingt, sondern eben aus dieser Perspektive mit den Menschen, die Dinge zu entwickeln und halt eben ja Teilhabe auch daran zu ermöglichen von Anfang an in den Dingen, die da sind.
Genau, und gerade auch die Stimme von Menschen mit Behinderung ja zu hören, und zwar nicht erst, wenn das Ding fertig ist. Ja. Und da kann ich vielleicht nochmal so eine kleine Erfolgsgeschichte erzählen. Wir haben genau solche Prozesse mit Menschen mit Behinderung durchgeführt und die waren super dankbar, dass sie gehört werden und meinten, das haben sie noch nie erlebt, dass ihre Meinung so viel zählt. Sei es jetzt irgendwie ne, bei diesen Design Thinking Prozessen oder unsere Projektwebseite habe ich von diesen, ne, von den Menschen mit Behinderung testen lassen, die an diesem Projekt sich beteiligen und die waren richtig begeistert, ne, weil die sagten, boah, ich habe gedacht, ich bin blöd und keiner hört auf meine Meinung und waren dann sehr dankbar, dass das passiert und sind dann auch richtig über sich hinausgewachsen.
Ja, ist krass. Also ich habe gerade auch nur gedacht, bei dieser Methode Design Thinking, weil du das da so erläutert hast, ja, und dann werden die Zielgruppen mit einbezogen. Eigentlich müssten solche Methoden irgendwie aus der sozialen Arbeit herauskommen, weil wenn man sich da so überlegt, was eigentlich Sinn und Zweck von sozialer Arbeit ist, ist es ja nicht, das eigene Expertenwissen auf die Menschen zu übertragen, sondern mit den Menschen deren Potenziale zu entfalten oder Autonomie zu ermöglichen und so weiter. Und da sind wir an vielen Stellen, also glaube, nicht extrem weit entfernt sozusagen davon, aber man muss es sich schon immer wieder so bewusst machen, ja, die Menschen, ja, für die man da ist, sozusagen eben nicht über die, sondern mit den Menschen in die
Gespräch. Einerseits das, aber man muss es natürlich auch ressourcenmäßig einplanen. Ne? Mhm. Natürlich dauert ein Prozess mit Zielgruppenbeteiligung länger, natürlich frisst er mehr Ressourcen, aber das Produkt ist ja auch hinterher besser.
Ja, genau, also wollte ich sagen, ja, es ist gegebenenfalls kurz- oder mittelfristig aufwendiger, aber ja, wir machen es ja nicht, um irgendwie kurz- und mittelfristig schnell zu sein, sondern um möglichst gute Angebote oder Dienstleistungen langfristig für die Zielgruppe zu entwickeln.
Genau.
Vielleicht so ein bisschen, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, deine Learnings, weil du die angesprochen hast, für Menschen und Organisationen, die hier zuhören. Du hattest schon ein paar Punkte angesprochen als Learnings. Wo würdest du sagen, so was waren die wichtigsten Dinge, wo du im Nachgang sagen würdest, ah, okay, das war richtig cool oder das müssen wir auch verändern, so könnte man rangehen, keine Ahnung.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich die Kreativität und die die Begeisterung der Studierenden noch ein Stück unterschätzt habe. Mhm. Die Ideen, die im Endeffekt mal rumkamen, waren in also ganz vielen Fällen waren die weit über dem, was wir uns gedacht haben. Also eine Gruppe hat zum Beispiel schon einen eigenen Website-Prototypen hingestellt. Der war noch nicht voll funktionsfähig, aber der war schon so weit, dass man sagt, wow, in 2 Tagen, krass, mhm. richtig beeindruckend. Ich glaube, wichtige Learnings zum Thema Barrierefreiheit und dem Testen von der Veranstaltung habe ich ja eben schon gesagt. Genau. Das gilt weiterhin. Ein wichtiges Learning für uns als Verband war, glaube ich, dass diese die gliederungsübergreifende Zusammenarbeit, was wir in der Vergangenheit gar nicht ausgeschöpft haben. Mhm. Ne? Als Verbände sind wir häufig hierarchisch aufgestellt und dann, ne, arbeitet man in seinem eigenen Verein miteinander, aber selten mit den Vereinen um sich herum, obwohl man unter demselben Dach arbeitet. Und wir haben das für dieses Projekt durchdekliniert, einerseits hierarchieübergreifend in dem Vorbereitungsteam zu arbeiten, aber eben auch Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenzuführen, aus verschiedenen Gliederungen. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Aber das braucht natürlich auch einen Vertrauensvorschuss von Vorgesetzten. Das braucht gewisse Ressourcen. Da wollen wir auf jeden Fall weiter dranbleiben. Wir haben mehr als bei anderen Veranstaltungen der Wohlfahrt externe Partner mit dazugenommen, Hochschulen, Universitäten, Unternehmen, und haben da unheimlich von profitiert, mhm. von dieser Vielfalt an Wissen und an Meinungen. Haben, glaube ich, bei den ganzen Gedanken, die wir uns um Barrierefreiheit gemacht haben, auch ein gutes Beispiel für ein inklusives Event, ein barrierearmes Event hingelegt, aber da auch doch gemerkt, die Herausforderung, so ein Event wirklich barrierefrei, wirklich inklusiv zu gestalten, die ist nicht ohne und die braucht halt eine wirklich gute Vorbereitung und das rechtzeitige Einbinden der Zielgruppe, das ist, glaube ich, wichtig.
Danke dafür. Also auch da habe ich wieder mehrere Gedanken. Ein Gedanken, der mir da kommt, weil das immer wieder ein Thema ist. Also was war denn Gelingensfaktor dafür, dass ihr das sozusagen verbandsübergreifend, also in den einzelnen Verbänden, du hattest gesagt, es braucht den Vertrauensausschuss, nicht Ausschuss, sondern Vorschuss der Führungskräfte, die damit reingehen. Gab es da noch mehr Dinge, wo du gesagt hast, das war wichtig, um quasi eben nicht nur vom Bundesverband aus, wir machen eine Veranstaltung, sondern quasi miteinander das zu entwickeln?
Es brauchte, glaube ich, schon diese Initialzündung. Ne? Ich habe ganz am Anfang von dem Barcamp erzählt. Es war ein digitales Barcamp. Wir haben auf so einer Pixel-Grafik-Plattform am Strand gestanden mit Avataren. Ja. Und das war so ein denkwürdiger Moment, wo Leute Bock hatten, wo Leute richtig Lust hatten, auf dieses Format das auszuprobieren und dann auch viel mehr Ressourcen in diese Veranstaltung reingesteckt haben, als sie das gemacht hätten, wenn irgendjemand gesagt hätte, mach das mal. Mhm. Sowas ist wichtig. Es braucht Begeisterung. Es braucht die nötigen finanziellen Ressourcen. Da konnten wir zum Glück zum Teil aus meinem Projekt, zum Teil eben aus den Gliederungen, draus schöpfen. Und ich habe eben über Vertrauensvorschuss gesprochen. Mhm. Es braucht aber natürlich auch Kolleginnen, die abseits der reinen organisatorischen Vorbereitung mitziehen. Also ich habe ja eben über 100 Menschen geredet, die sich beteiligt haben, ohne selber mitzuentwickeln, die also beraten haben, die als Mentor oder Coach die Studierenden begleitet haben, die ganz häufig aber eben auch einfach Fachexpertise mitgebracht haben. Und das darf man nicht vergessen. Eben bei den Learnings habe ich, das hatte ich eben schon gesagt, will ich aber nochmal wiederholen, die Zeit im Nachgang zu planen, an den Ideen weiterzuentwickeln und da eben auch im Vorfeld schon für zu sensibilisieren, das ist ein Prozess, das ist nicht eine Veranstaltung, die ist dann abgeschlossen und dann ist gut, sondern wir wollen ja mit den Ideen weiterarbeiten und da dann eben auch für zu sensibilisieren, die nötigen Ressourcen für bereitzustellen, ist eine ganz schöne Herausforderung.
Ja, also ich erkenne das nur immer sozusagen bei allen Themen, die wir in unserem Kontext so haben. Wir reden da über extreme, komplexe Fragestellungen, die da sind. Mit dem Wissen dabei, dass ich komplexe Fragestellungen in den allerwenigsten Fällen alleine oder nur aus meiner Perspektive oder nur aus meiner Disziplin oder sowas heraus beantworten kann und eigentlich immer diese Zusammenschlüsse brauche, ob die dann innerhalb eines Wohlfahrtsverbands sind, da funktioniert es ja noch besser sozusagen, weil ihr in Anführungsstrichen alle unter einem Dach der AWO sozusagen unterwegs wart. Aber selbst da tauchen diese Fragen auf. Wenn ich aber dann sozusagen sage, die Sozialwirtschaft, also ja, alle Wohlfahrtsverbände mal nebeneinander stelle und dann überlege, ja, und an welchen Stellen haben wir denn da sozusagen diese Zusammenschlüsse nicht nur in Anführungsstrichen zum Thema Lobbyarbeit, also wir haben das ja gesehen, Gott sei Dank dann auch bei Tarifverhandlungen und so weiter oder als Bundeshaushalt, der gekürzt werden sollte, wo dann schon sozusagen die gesamte Breite dann auch sich zusammenschließt, sondern auch in der Lösung von Problemen, also in der Entwicklung von neuen Ansätzen, Ideen und so weiter, da erlebe ich das dann auch relativ selten. Deswegen hat mich das da so interessiert, ja, quasi verbandsübergreifend, auch wohlfahrtsverbandsübergreifend und dann natürlich an den Stellen auch noch über die Branche hinaus zu denken, also eben Unternehmen mit einzubinden oder Hochschulen mit einzubinden oder. Und dieses vernetzte Arbeiten quasi, was sich daraus ergibt.
Ich sehe da auch ein großes Potenzial drin, weil wir als Wohlfahrtsverbände ja die gleichen Probleme haben. Ne? Hier und da etwas unterschiedlich aufgestellt sind, aber da können wir, also einerseits können wir, glaube ich, mehr auch voneinander lernen. Ich habe eben über Barcamps gesprochen. Die machen wir nicht nur in unserem Verband, sondern auch gerne mit Menschen aus anderen Verbänden mit dazu. Wir arbeiten hier und da in Netzwerken, die wir auch gerne öffnen für Menschen aus anderen Verbänden oder aus anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Aber du hast natürlich recht, diese Zusammenarbeit ist, die kann man noch ausbauen. Und wir hatten ja eben schon über eine Folgeveranstaltung gesprochen und du hattest die Idee, mehr über Reduzierung als über Innovation zu sprechen. Vielleicht ist das eine Sache, wo man gerade verbandsübergreifend auch nochmal drauf gucken kann. Mhm. Gerade wenn wir über Bürokratie, über Förderprogramme reden.
Ja. Sagt Bescheid, wenn die Veranstaltung stattfindet. bin ich gespannt dabei. Ja, genau. Aber ich glaube, das sind so diese Themen. Und ich finde eben auch den relevanten Punkt dabei, oder zwei Gedanken vielleicht sogar noch dazu. Dieser eine Punkt dabei. Ich glaube, da müssen wir uns in Anführungsstrichen nicht verstecken vor irgendjemandem, sondern ich glaube wirklich das, was du gesagt hast, da können auch andere Branchen, andere Disziplinen, andere Unternehmen und so weiter von uns lernen. Also ja, so aus diesen beiden Perspektiven aus, nicht nur, dass wir von den anderen oder von den Digitalen oder sonst irgendwas so irgendwie lernen, sondern eben auch umgekehrt, weil da habe ich oft so das Gefühl, da stellen wir unser Licht noch, also in der Sozialwirtschaft, ist natürlich auch nicht überall so, sondern sehr verallgemeinernd, aber eher unter den Scheffel, anstatt zu sagen, ey, guck mal, was wir hier alles leisten, da können auch andere wirklich davon profitieren. Und der zweite Gedanke, den ich dann noch dazu hatte, interessant finde ich immer noch, wie gelingt es, also die Frage musst du nicht beantworten, weil vielleicht hast du eine Idee dazu, aber ich habe selber auch keine Antwort dazu, die sozialen Einrichtungen, Verbände als extrem komplexe Gebilde, ja, so, die sich auch immer mit komplexen Fragestellungen auseinandersetzen müssen. Gesellschaftliche Veränderungen, Digitalisierung, Energiekrise und so weiter, Thema Nachhaltigkeit und diese Dinge, die ihr jetzt auch hier drauf hattet. Und wir haben auf der anderen Seite halt eben die Kostenträger, also sagen wir mal, eher verwaltungsorientierte Denklogiken, ja, im SGB XY steht aber dies und jenes, deswegen kriegt ihr den und den Leistungssatz dafür. wie man da eine bessere Verbindung oder ein besseres Verständnis von gegenseitigen Denklogiken hinkriegen würde, das fände ich auch nochmal irgendwie spannend. Also so diese, weil das so zwei unterschiedliche Denklogiken sind, obwohl sie eigentlich ein System betreffen.
Wenn ich die Lösung hätte, wäre ich glücklich, aber ich glaube, zumindest eine Idee habe ich dazu.
Ja.
Wir haben heute im Podcast über Hackathons und über Design Thinking und so weiter gesprochen. Also über viele Wege, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen die Zielgruppe, für die man eigentlich arbeitet, einzubinden. Und ich glaube, das ist was Kostenträger, was FördergeberInnen durchaus noch besser machen können. Einerseits natürlich die Zielgruppen für die Förderprogramme auflegen, mehr im Blick zu nehmen, aber eben auch diejenigen, die Projekte durchführen, die sich an Programmen beteiligen, da mehr mit einzubinden und da weniger top-down zu arbeiten. Das wäre was, wovon, glaube ich, alle profitieren würden.
Also im Vorfeld sozusagen, bevor solche dann irgendwie Ausschreibungen oder Projektgelder oder sonst irgendwas da sind, vorher quasi in der Entwicklung schon dieser Möglichkeiten quasi, ja, die Betroffenen oder eben dann auch die Einrichtungen oder Leistungserbringer, wie man das dann halt irgendwie in dem Kontext so nennen würde, die mit einzubeziehen, damit man dann auch gute Projekte hat, die tatsächlich sozusagen Probleme wirklich in den Blick lösen und nicht nur um quasi ein Projekt zu machen.
Einerseits das und der anderen Seite würde ich mir manchmal gerade in sehr bürokratischen Programmen mehr Vertrauen wünschen, dass das, was wir als Sozialwirtschaft oder als Wohlfahrtsverbände tun, dass das schon seine Qualität und seinen Sinn hat und dass Änderungen, die wir in solchen Programmen in unserer Arbeit vornehmen, dass die begründet sind und ganz häufig eben ihre Gründe eben auch in Bedürfnisveränderung der Zielgruppe zugrunde liegt, dass da eben mehr Spielraum für da ist.
Mhm. Ja. Toll. Also da bin ich da komplett dabei. Könnte man als Schlusswort nehmen, ich will einen ganz kleinen Schlenker noch reinnehmen. Wie habt ihr gelernt, einen Hackathon zu veranstalten aus der Perspektive, wenn jemand anderes das lernen will? Also warst du Hackathon-Veranstalter oder wo hast du quasi so dein Wissen her, wie ihr diese Veranstaltung aufgesetzt habt? Und wo können sich vielleicht auch andere informieren, die sowas machen?
Ich habe die Veranstaltung tatsächlich federführend mitorganisiert. Das sind jetzt viele Fragen. Wie kann man damit anfangen? Wir hatten, als wir losgelegt haben, auch nur eine sehr grobe Vorstellung. Viele von uns hatten weder einen Hackathon organisiert, also eigentlich niemand aus dem Vorbereitungsteam hatte das getan, und nicht wenige hatten noch nicht mal einen besucht. Das heißt, man musste sich erstmal eine Vorstellung machen, wie das funktioniert, Kontakt aufnehmen mit Menschen, die mehr Erfahrung haben. Wir haben das getan, mit einem studentischen Hackathon aus Stuttgart, der eben schon mit der ABU kooperiert hatte. Wir haben Kolleginnen, die Erfahrungen mit anderen Hackathons hatten, befragt und haben dann aber auch ganz viel einfach uns selber ausgedacht.
Mhm.
Also wir haben das Format so ein Stück für uns neu erfunden. Mhm. Natürlich nur in Details und nicht im großen Ganzen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man da den Mut hat zu sagen, ich schaue, was ich brauche, was meine Zielgruppen brauchen und wie diese Veranstaltung da am besten dem Rechnung trägt. Mhm. Was natürlich aber auch bei uns wichtig war zu gucken, was können denn die Zielgruppen, die wir als Teilnehmenden in den Blick nehmen, was können die leisten, welcher Zeitraum ist da passend. Mhm. Also wir haben natürlich geschaut, wir wollen Studierende adressieren, wie passt das in den Semesterplan am besten rein, vom Zeitpunkt, wo wir den durchführen.
Ja, ein paar Bedingungen sozusagen, die dann halt irgendwie dann auf die Teilnehmer und Zielgruppen zugeschnitten sein müssen. Ja, aber ich finde das wichtig, vor allen Dingen an der Stelle, was du gerade gesagt hast, sagen, das ist nicht ein vorgefertigtes Konzept, was unbedingt so und so durchgeführt werden muss, damit es, sondern quasi anzupassen auf die Rahmenbedingungen, sich Unterstützung zu holen an den Stellen, Leute zu fragen, die da sich schon mal irgendwie unterwegs waren in dem Kontext. Ja, super spannend. Und alle können natürlich jetzt an der Stelle dich dann auch anfragen und
das
sagen,
auf jeden Fall.
oder?
Auf jeden Fall. Ich gebe gerne meine Erfahrungen weiter. Wir werden auch im Sommer rund um den Digitaltag nochmal eine Veranstaltung dazu machen. Genau, da herzliche Einladung zu. Ich schicke dir vielleicht auch einfach noch zwei, drei andere Beispiele für Hackathons für die Shownotes mit dazu, dass jemand, der nachlesen möchte, da direkt Ideen kriegt, wo man sich noch informieren kann. Und vielleicht noch ein letzter kleiner Eindruck. Wir haben in der Vorbereitung hatten unterschiedliche Einschätzungen. Machen wir die Challenges möglichst präzise oder machen wir sie möglichst offen? Und wir haben einfach verschiedene Dinge ausprobiert. Mhm. Und da, das war gut. So konnten halt auch Studierende so ein bisschen schauen, ne, worauf haben sie mehr Lust. Aber was ich gelernt habe, ist, man darf es da wirklich nicht zu genau nehmen und muss den Leuten kreativen Spielraum lassen, mhm. wenn man solche Herausforderungen gibt. Und das hat am besten funktioniert.
Cool. Ganz herzlichen Dank an der Stelle. Kreativer Spielraum. Ich glaube, der ist an vielen Stellen in unserer Branche nötig und dann aber eben auch machbar. Also das zeigt, finde ich, dieses Beispiel ganz schön. Ja, dann eben nicht nur ja darüber nachzudenken, was dann möglich wäre, sondern tatsächlich dann auch Dinge umzusetzen, die zu ja spannenden Ergebnissen führen und wo man dann natürlich in unserem Podcast jetzt hier auch wieder zu merken an allen möglichen Ecken abbiegen könnte und sagen könnte, okay, und dahin. Aber deswegen ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank auch für Links zu weiterführenden Informationen dazu. Wie gesagt, das Video werde ich auf jeden Fall einstellen und wenn du noch Infos hast, dann gerne her damit, dann packe ich die auch in die Shownotes rein. Danke.
Super gerne. Wir basteln gerade an einer Dokumentationswebseite. Cool. Machsbesser.org geht in Kürze online. Link schicke ich dir.
Da steht dann alles drin quasi genau. dazu. Das ist doch perfekt. Ja, ganz herzlichen Dank und danke wirklich für die Bereitschaft dazu, dich darauf einzulassen und bin gespannt dann von der nächsten Folgeveranstaltung zu erfahren, vielleicht zum Thema Exnovation.
Ja, wenn soweit ist, laden wir dich ein. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch und dein Interesse. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Sehr gerne. Danke. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.